Ja Gott, Halleluja. Und der Teufel ist ein schlechter Teufel. Ein furchtbarer Teufel, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will Gott loben und preisen. Herr, du bist die Quelle meines Lebens. Du bist meine Kraftquelle. Du bist mein alles, was ich brauche, Herr. Halleluja. Und ich möchte Gott loben und preisen. Mein Thema heute Abend ist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind von Gott so beschenkt worden, so gesegnet worden. Du sagst vielleicht, ich bin kein Millionär geworden. Das brauchst du auch gar nicht. Kein Mensch lebt vom Geld allein. Weißt du, wir haben die Freude am Herrn und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht deine positiven Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. In 20 Jahren, 40 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, 80 Jahren, 90 Jahren, 100 Jahren. Denk daran, was Gott dir Gutes getan hat, wer dich beschenkt hat, wer dich getragen hat, wer dich geführt hat. Denk an deine ganzen Erfolgserlebnisse. Denk nicht an deine Niederlagen, an deine Krankheit, an dein Versagen. Selbst im Versagen ist Gott stark und mächtig gewesen. Selbst da, ich glaube, dass du in deinen Fehlern mehr gelernt hast, wie in deine Glücksaugenblicke und Glücksmomente. Und in den Fehlern hast du viel gelernt. Da bist du rausgekommen und sagst, Mensch, da, was ich für Fähigkeiten noch habe, was in mir noch alles drinsteckt. Vergiss nicht deine gute Zeit. Vergiss nicht die glücklichen Stunden, die du im Herrn gehabt hast, in deinem Leben insgesamt. Vergiss nicht, wo du herkommst. In meiner Bibel erzählt die Geschichte von einem Mädchen, da ist er beim Hesekiel diese Geschichte drin, da liegt das Mädchen im Blut, ist verschmutzt, verdreckt, und dann kommt der Herr vorbei, hebt das Mädchen aus dem Dreck raus, putzt und wäscht und richtet es her, gibt ein Armband, zieht es groß, und das wird ein hübsches Mädchen, und das ist, was der Herr macht. Der hat dich in deinem Blut gefunden. Der hat dich in deinem Elend gefunden. Der Herr ist es, der dich aufrichtet. Und der Herr ist es, der dir neue Kraft schenkt. Halleluja. Denk, wo du herkommst. Denk an deine Geschichte. Wir sind alles, Entschuldigung, Findelkinder. Weißt du, was das ist? Wir sind irgendwo gefunden worden. Irgendwo gar nicht erwartet. Vielleicht durftest du gar nicht geboren werden. Vielleicht hat der Arzt geraten, treiben Sie das Kind ab. Oder du bist trotzdem gekommen und ein hübsches Mädchen und ein hübscher Junge und was weiß ich, was du geworden bist. Danke Gott. Gott ist, der uns gewollt hat, nicht die Eltern. Die Eltern sind nur so, ja, Bedienstete. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist mein Thema. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Weißt, meine Themen, sie sind aufbauend. Ich predige nicht nur jetzt die Predigt heute, sondern die Predigt baue ich für die nächste Predigt und übernächste Predigt. So, das sind fortlaufende, ja, Botschaften, die Gott mir aufs Herz gibt und ich sammle die, ich lebe damit, ich arbeite damit, schlaf und dann kriege ich nachts im Schlaf einen Traum, eine Botschaft oder eine Inspiration und das schreibe ich schnell auf und dann morgens mache ich weiter, mache ich Bibelstudium in diese Richtung. So, vergiss nicht deine Segnungen. Morgen werde ich das Thema haben, Gott will dich bewahren. Er hat dich schon bewahrt. Wenn du dein Leben anschaust, durch wie viele Gefahren, durch wie viele Stürmen bist du schon gegangen und wirst noch gehen und ich sage dir eines, der liebe Gott ist immer bei dir. Amen. Praise Gott. Der liebe Gott ist immer bei dir. Auch wenn du ihn nicht fühlst, plötzlich kommt er dir entgegen, mitten drin im Sturm. Am Mittwoch werde ich das Thema haben, geht wieder in die gleiche Richtung, Gott will dich leiten. Gott will dich an die Hand nehmen und dich führen. Und nur die sind Kinder Gottes, die wirklich vom Heiligen Geist geleitet werden. Nicht nur die an den Herrgott glauben. Ich glaube nicht an den Herrgott als solche, sondern ich werde von Gott geführt, wird von Gott versorgt, wird von Gott bearbeitet, wird von Gott massiert. Weißt du, was das ist? Oh, das ist Therapie. Das ist Therapie. Wenn Gott an einen arbeitet und dann drückt er und dann, was weiß ich, was er dann an mir alles macht. So, Gott will dich leiten, bewahren. Dann am Freitag wird das Thema sein, Gott ist am Werk, bei dir, bei mir, bei uns allen. Gott arbeitet systematisch. Das merken wir gar nicht. Weißt du, dieser Schöpfer Gott ist auf dem Plan. Gott arbeitet tagtäglich an uns. Und dann haben wir, möchte ich noch einladen, Dienstag den 28. und Mittwoch den 29. März in diesem Monat zwei Sonderveranstaltungen mit Josef Hetschkock. Josef Hetschkock ist uns kein Unbekannter. Eine tiefe Botschaft. Er ist selbst durch viele Tiefen gegangen. Und ein Mensch, der durch Tiefen gegangen ist, kann uns erzählen, wie man stark wird, wie man rauskommt. Weißt du, er kommt aus einer großen Familie mit 10 Kindern. Sein Vater war Pastor. Und Du glaubst gar nicht, wie Leute den Pastor behandeln, wie den letzten Dreck, wie einen Fußabstreifer. Und so wurde er behandelt und dann sagt er, weißt du, ich möchte in meinem Leben nie Pastor werden, ich möchte nie Gott dienen, ich möchte nie in dieser Rolle fallen, wo mein Vater das alles durchgemacht hat, verleumdet, verkannt, verachtet, verspottet, kritisiert. Ach, ich könnte Bücher schreiben, aber das tue ich erst, wenn ich im Himmel bin. Dort schreibe ich dann meine Biografie, was die Leute hier unten angetan haben und was ich alles durchgemacht habe. Aber ich bin Gott dankbar, durch all diese Tiefen hat Gott mich durchgebracht. Und ich lebe immer noch und freue mich immer noch bester Gesundheit. Halleluja. Freue mich bester Gesundheit. Weißt, man denkt manchmal, man wird krank dabei, kriegt einen Herzinfarkt oder Herzerweiterung oder welche Erweiterung auch immer. Nein, du wirst gestärkt. In der Krise wirst du gestärkt. Durch die Krisen bekommen wir Boden unter die Füße. Ich bin Gott so dankbar für alle Schwierigkeiten. Ich preise Gott und ich möchte keine einzige Schwierigkeit, die ich je gehabt habe, missen und sagen, ach, das war nichts. Nein, ich danke Gott für die Probleme, die ich gehabt habe. Und Gott hat mir geholfen. Ich werde nie vergessen, in einer Situation, ich habe Haufen Probleme gehabt, da hat der liebe Gott zu mir gesagt, mach aus deinen Problemen Projekte. Und damit habe ich es angefangen. Aus allen meinen Problemen ein Projekt gemacht. Im Angriff genommen habe ich gesagt, guck mal, in jeder Frage ist eine Antwort drin. In jedem Problem ist eine Lösung drin. Und dann habe ich angefangen, an diesen Lösungen zu arbeiten. Und ich bin so dankbar, dass ich da immer durchgekommen bin. Man hat mal gedacht, weißt du, ich gehe unter. Aber je mehr die Leute dachten, dass ich untergehe, desto mehr kam ich auf, rauf. Das ist so wie ein Korken. Da bin ich einfach oben geschwommen. Weißt, ich habe Leute da, als ich noch an der Nazarethkirchstraße war, in den Gemeindesaal, da kam jemand und sagte, warte mal, in ein paar Wochen bist du pleite. Und ich habe jeden Monat 4.000 Euro Miete bezahlt und noch andere Kosten, was wir gehabt haben. Weißt, und als er dann weggegangen ist, hat Gott uns so reichlich gesegnet, da kamen Spender von dort und dort und dort. Ach, und ich lebe immer noch. Und wir sind 12 Jahre dort. Und 12 Jahre 4.000 Euro nur Miete bezahlen, nur Miete. Dann kannst du dir ausrechnen, was das alles so noch alles zusammenkommt an Kosten. Gott war gut. Und Gott bleibt gut. Halleluja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und je größer die Not ist, desto größer ist die Herrlichkeit. Je größer die Not ist, je größer die Schwierigkeit, desto größer ist die Herrlichkeit. Also ich lade euch ganz herzlich ein zu diesen Gottesdiensten mit Joseph Hitchcock. Ich bin so froh, dass ihn noch gibt. Weißt du, dass er noch kommen kann? Ich denke nur an Billy. Ihr Billy kann nicht mehr kommen. Der kann nicht mehr so reisen. Das ist begrenzt. Die Zeit läuft für jeden Menschen mal irgendwo aus. Das ist klar. Das müssen wir auch hinnehmen. Das hat nichts mit irgendwie, ja, dass die Liebe Gottes nicht mehr da ist. Nein. Gott sagt, jetzt ist Zeit. Du hast genug gearbeitet. Billy kam 26 oder 27 Jahre regelmäßig wenigstens zweimal im Jahr zu uns. Verstehst du, hat Gott gedient. Und die Zeit ist vorbei. Und jeder hat seine Zeit. Und jeder arbeitet, ja, in den Tagen, wo Gott Gnade schenkt. Und ich bin froh, dass Hitchcock noch gibt und dass er noch kommt und dass er noch viel unterwegs ist und dass er immer im Kauf nimmt. Dann fährt er von hier nach Hamburg, von hier nach Helsinki und dann fährt er, was weiß ich, wo, durch die Weltgeschichte. Was? Er ist noch aktiv. Seine Frau kann es nicht mehr. Seine Frau muss zu Hause bleiben. Aber Gott segnet. Gott segnet. Und wir sind Gott dankbar. Wir sind Gott dankbar. Komm. Genieße die Zeit, er hat eine Botschaft, einige seiner Bücher sind am Büchertisch. Bedien dich, höre die Stimme Gottes. Und gerade in seiner tiefsten Stunde, wo er an Gott verzweifelte, nichts mehr für Gott tun wollte, hat Gott ihn rausgerufen, hat Gott ihn gebraucht. Er hat gesagt, dein Vater kann das nicht mehr, jetzt machst du weiter. Jetzt dienst du weiter. Und dann sagt er, aber ich bin nicht stark genug, dann Gott hat ihm etwas gelehrt, du sollst nicht stark sein, du brauchst nicht irgendwelche besondere Kräfte und Fähigkeiten. Sei stark in mir, sei stark in mir. Und das ist der Schlüssel, was er weitergibt. Du sollst in Gott stark sein und nicht in deiner Kraft, in deiner Intelligenz, in deinen Fähigkeiten, in deiner Begabungen. Ja, ich tauge nicht, ich kann nicht. Nein, Gott kann dich gebrauchen. Halleluja, preis den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Vergiss nicht, wo du herkommst, zu welcher Familie du gehörst. Gott erlaubt dir, dass du einfach da bist und dass du lebst, dass du das Leben genießt. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du stark bist. Denk immer positiv. Und zwar im Herrn, im Glauben, im Heiligen Geist. Zuerst will ich ein paar Dinge aufarbeiten, damit du verstehst, warum ich an meine Segnungen denken soll und mich erinnern soll. Gott erlaubt, dass der Teufel vernichtet wird. dass der Teufel untergeht, dass der Teufel sich selbst zerfleischt, dass der Teufel sich selbst kaputt macht. Du musst nicht sorgen, dass das Böse untergeht. Das Böse geht von selbst unter. Du musst nur geduldig sein und ein bisschen warten können. So, Gott erlaubte, dass der Teufel herrscht, dass der Teufel hier auf dieser Erde regiert. Die Bibel sagt, zeigt uns, dass Gott teilte, Gott teilte, Gott teilte, Gott teilte. Gott hat alles geteilt. Gott hat Himmel und Erde getrennt. Gott hat Wasser und Feste geteilt. Das sind die Schöpfungsakte Gottes. Und Gott hat den Teufel hier auf dieser Erde verbannt als den Luzifer, diesen Lichtengel, der glaubt, er wäre der Größte, der Schönste, der Geilste, der Schärfste. Und was ist passiert? Runter. Und Gott teilte. Und Gott teilte. Satan kam, kann nur über die Teilung und Spaltung vernichtet werden. Glaub mir das. Der Teufel, das Böse, das Negative, kann nur durch Teilung und Spaltung vernichtet und zerstört werden. Denk drüber nach. Hör nur das, was ich jetzt dir sage, nur ganz kurz. Gott hat Trennung zugelassen. Und Trennungen sind im Willen Gottes. Ob jetzt in der Gemeinde ist, ob es in der Gesellschaft ist, oder familiär, privat, geistig, geistlich. Trennung ist von Gott erlaubt, damit sich das Gute herauskristallisiert. In der Natur, in der Biologie und überall. Gott hat Trennung erlaubt. Nach dem Sündenfall entstanden Sippen, Rassen, Völker und so weiter. Und nach der Sintflut sehen wir auch wiederum, da gab es wieder drei Stammlinien. Ja, Seth, Japheth und Ham. Und das zerteilte sich wieder. Gott erlaubt Trennung, damit das Wahre sich durchsetzt, das Echte sich durchsetzt, der Wille Gottes sich durchsetzt, damit sich der Wille Gottes verwirklicht. Nach der Bibel sollst du als Christ, als Kind Gottes, zusammenleben mit dem, wie Gott arbeitet, wie Gott geht. Und du musst verstehen, was Trennung ist. Gott trennt gottlos und gottgläubig. Gott trennt Gerechte und Ungerechte. Gott trennt das Gute und Schlechte. Gott trennt das alles. Und du musst dich nur immer an das Gute halten. Das ist ein Gesetz, das ist ein Gesetz. Jakob, als er von Gott gesegnet wurde, hat den Segen erschlichen. Ist manchmal ein bisschen komisch, wenn manche Menschen gesegnet werden. Manche erschleichen sich den Segen. So, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und was hat Gott gemacht? Gott hat einen Plan gehabt mit Jakob. Gott hat mit allen, jeden einzelnen von uns einen Plan. Glaub mir das. Auch wenn du krumme Dinge machst, auch wenn du nicht so korrekt läufst, wie du laufen solltest, glaub mir das. Auch wenn du nicht so funktionierst, wie du funktionieren solltest, Gott hat einen Plan in deinem Leben. Aus unseren Fehlern, aus unseren Verlegenheiten macht er Herrlichkeiten. Halleluja. Gott macht was Gutes. Aus jedem Missgeschick, aus jeder Niederlage, aus jedem Versagen macht Gott was Nützliches, was Brauchbares. Sogar aus Mist macht Gott was Gutes. Ja, Halleluja. Was würde unsere Natur ohne Mist machen? Ja, wir brauchen Dünger. Sonst müssen wir Kunstdünger nehmen. Und Kunstdünger ist nicht das Wahre. Glaubt mir das, gestern habe ich darüber gesprochen. Heute die Predigt an. So, Jakob muss nach Mesopotamien gehen, muss dort seine Frau holen und dort wird er betrogen wieder. Du musst vorstellen, der Betrüger wird wieder betrogen. Du siehst also, wie das alles so funktioniert, wie Gott arbeitet. Wie Gottes Mühlen mahlen, sie mahlen langsam, aber trefflich fein. Pass auf, da passieren Dinge. Ja, da macht er Hochzeitsnacht und womit wacht er auf? Mit der Lea im Bett. Ja, das ist bei uns Sitte, dass zuerst die Älteste verheiratet wird und dann erst die Jüngste. Und jetzt muss er nochmal 7 Jahre für die Rahel arbeiten. Du kennst ja diese Geschichte. Weißt du, der Teufel will deinen Segen, deine Freude und deine Liebe, deinen Glauben zerstören. Und zuerst musst du unten durch, bevor du oben drauf gehst. Du bist betrogen, reingelegt, in die Pfanne gehauen, über den Tisch gezogen. Das sind die Wege, die Gott mit uns manchmal geht. Gott erlaubt, dass die Israeliten zuerst mal Sklaven in Ägypten werden. Gott erlaubt, weißt du, du glaubst gar nicht, was Gott alles erlaubt. Alles, was in deinem Leben passiert, sind Erlaubnisse Gottes. Sag nicht, der Teufel hat sowas geschickt. Das ist nicht vom Herrn, das nehme ich nicht an. Vergiss nicht, was Gott an dir alles tut. Seine Arbeit. Du bist seine Handarbeit. Du bist das Gefäß, das Gott formt. Und du kannst nicht sagen, Herr, ich möchte eine wunderbare Vase werden. Weißt du, was der liebe Gott aus dir macht? Ein Nachttopf. Mülleimer. Verstehst du? Das ist, was der liebe Gott macht. Und das ist nötiger als irgendeine Vase. Verstehst du, eine Vase gebrauchst du vielleicht alle 5 Jahre mal. Aber ein Nachttopf, früher hast du jede Nacht zweimal gebraucht. Und da warst du froh, dass es sowas gibt und gab. So, Gott arbeitet an uns. Wir sind der Tod und er ist der Töpfer. Er ist der Töpfer. In aller Liebe, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, warum hast du mich zum Nachttopf gemacht? Hast du schon mal dich beschwert bei Gott? Ich habe mich manchmal beschwert. Weißt du, ich möchte lieber was anderes, was Vernünftiges, nicht so Stinkendes und so Ekliges und so und so. Was weiß ich da? Wir wollen auch manchmal was Besonderes sein. Aber gerade durch das Erniedrigen, das Nichtige, durch das Unscheinbare, durch das Unwichtige, werden wir zu Werkzeugen. Was glaubst denn du? Man braucht nicht immer den Direktor. Eine Firma braucht eine Putzfrau. Verstehst du, was würde der Direktor dann machen? Der könnte am Tisch sitzen und so weiter und verwalten und hantieren. Aber die Putzfrau ist es. Der Größte unter euch sei euer aller Diener, steht in der Bibel. Und der Diener ist der Wichtigste. Und wenn der mal ausfällt, dann gute Nacht. Dann versumpft und verdreckt alles. Dann geht alles unter. Danke Gott, dass er dich gemacht hat, als Diener, Dienerin, was es auch immer ist. So, Israel musste als Sklaven in Israel, in Ägypten arbeiten und so weiter. Sie haben vieles nicht verstanden, warum, wieso und weshalb. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Durch die Not sind sie zusammengeschweißt worden. Zusammengebracht worden. Sind eins geworden worden. Durch die Schwierigkeiten. Geschwister und Freunde, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, Gott bringt uns enger zusammen. Leiden, Nöte, Krankheit, Anfechtung, was es auch immer ist. Alles hat seinen Grund gehabt. Und Gott ließ, dass Rassen entstehen, dass Völker entstehen. Gott ließ zu, dass Trennungen und Spaltungen entstehen. Alles dient zum Besten. Römer 8, 28. Alles. Und das, weißt du, wenn plötzlich Leute weggehen, du sagst, mein Gott, warum, was habe ich verbrochen? Du hast nichts verbrochen. Gott trennt Spreu vom Weizen. Gott trennt das Negative vom Positiven. Und Gott erlaubt, dass sich dann Eigenarten entwickeln. Gott erlaubt, dass dann irgendwie Leute plötzlich komisch werden, plötzlich nicht mehr da sind. Gott erlaubt sich, dass sich das Gute rauskristallisiert. Das tut einem Prediger so weh manchmal. Manchmal denke ich lieber Gott, ach, ich hüte lieber einen Sack Flöhe als eine Herde. Das bringt nichts. Verstehst du? Manchmal denke ich so. Aber weißt du, gerade Gott erlaubt, dass sich Gutes und Schlechtes herauskristallisiert und herausarbeitet. Gott erlaubt, dass Menschen ja weggehen, Menschen kommen, Menschen wieder weggehen, Menschen wegkommen. In meiner Bibel heißt es von der Gemeinde Jesu Christi. Du musst denken, was ist die Gemeinde Jesu Christi? Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht ein Verein. Kaninchenzuchtverein oder was weiß ich was. Das ist nicht die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist voll Gottes. Und von der Gemeinde Jesu heißt es, und der Herr tat hinzu, die da gläubig wurden. Der gleiche Herr, der hinzutut, nimmt auch wieder weg. Auch das muss man verkraften und verarbeiten. Dass Leute wegbleiben, aus welcher Art, nach 3, 4 Wochen, 3, 4 Monate, 3, 4 Jahre, plötzlich, ja, die Leute wollen es nicht mehr. Und warum? Wie heißt es einmal in der Bibel? Da sagt Jesus, wären sie von uns gewesen, sie wären sie bei uns geblieben. Ja, das ist auch in der Bibel, das ist auch biblisch. So, Gott erlaubt so viele Dinge, was wir nicht verstehen. Gott erlaubt so viele Dinge, was wir nicht verstehen. Deshalb vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie schnell wird der Mensch vergesslich? Wie schnell? Gott hat die Vielfalt zugelassen, diese Entwicklung, um den Teufel kurz zu halten. Weißt du, der Teufel hat dann so viel Arbeit, weil er hat die Vielfalt, da sind so viele. Zwei Rabbiner unterhalten sich, wo war der Teufel, als der Hiob oder als die Kinder Israel durch das Rote Meer gezogen sind, dann überlegt sich der eine Rabbiner und sagt zum anderen, ich glaube, ich weiß, wo der war. Der war so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit für das Volk Gottes hatte. Ja. Wo war der Teufel? Und so, diese Vielfalt. Der Teufel kann nur an einem Platz zur gleichen Zeit sein. Er ist nicht göttlich, er ist nicht der Herr. So. Gott hat alles so gefügt, die ganze Entwicklung. Gott hat Grenzen gezogen für die Völker, für die Nationen. Gott hat für alles eine Grenze geschaffen. In 1. Mose 10, Vers 25, da heißt es von den Stämmen, da gab es verschiedene Stämmen, und da heißt es vom Peleg. Und Peleg zu seiner Zeit wurde die Erde zerteilt. Weißt du, das ist die Geschichte, wo dieser Kontinentalsprung, wo diese Kontinente aufeinander treffen, Amerika, Afrika und so weiter, immer weiter auseinandergehen. Weißt du, wir haben in der Bibel so viel Geschichte, Heilsgeschichte, geografische Geschichte und so weiter. Die Erde war zerteilt. Die Welt wurde unter Pilgt damals getrennt. Da muss was passiert sein. Der Pilgt, dieser Verb kommt auch beim Hiob Kapitel 38, Vers 25, wird benutzt. Da heißt es, das Land spaltete sich. Also der Hiob, das ist ganz, eines der ältesten Bücher der Bibel überhaupt, der Hiob. Und, weißt du, von dem heißt es einmal, und Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Verstehst? So intelligent war der Hiob. Ohne Raumfahrt, Gemini und Apollo und all diesen Weltraumflügen. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Und genau das Gleiche steht in Hiob Kapitel 38, Vers 25. Das Land spaltete sich. Guck mal, und wenn du Afrika und Südamerika anguckst, das passt genauso rein, wenn du nachher reinschiebst. Bei Kongo, bei dem Kongo-Fluss und so weiter, da fließt, kommt das alles genauso rein. Und in der Bibel heißt es, und dann entsteht ein Kanal, ein Wassergraben entsteht, genauso wie es in der Bibel ist. Das ist der Golfstrom und dieser Labradorstrom und dass unser Klima wieder funktioniert. Gott, du hast alles gemacht. Die Kontinente driften auseinander. Dann entwickeln sich Eigenarten. Gott hat vieles zugelassen. Gott hat die Rassen zugelassen. Gott hat die Sprachverwirrung zugelassen. Der Völker, Kapitel 1. Mose, Kapitel 11, Vers 19. Dann wurden die Völker zerteilt. Die Kontinente driften auseinander. Und was auch alles so war. Gott macht Geschichte. Nicht der Mensch. Der Mensch kann toben, so viel er will. Hier auf Kapitel 12, Vers 15 lese ich weiter. Siehe, wenn er die Gewässer zurückhält, so vertrocknen sie und er lässt sie los und dann wird das Land verwüstet. Siehe, siehe, mach die Augen auf. Hier auf Kapitel 7, Vers 12. Bin ich denn das Meer oder ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Und Hiob wusste ganz genau, umwälzende Naturereignisse passieren ringsherum. Vergiss nicht. Das Gute wie das Schlechte. Und gerade wo diese Naturereignisse stattfanden, da lebt Hiob. Und du lebst auch in einer Zeit, wo Naturereignisse passieren. Krisen, Tsunami oder Fukushima. Ja, guck mal, jetzt isst du Fisch hier und denkst nichts dabei. Und dann hat diese Wolke von Fukushima ganz Amerika schon inzwischen überquert, ist bis nach Island gekommen und dann kommt zu deinem Brathering die ganze radioaktive Wolke. Und du denkst, oh, was ist da mit mir los? Warum ist das und das bei mir los? Du machst Geschichte. Weiter in Hiob Kapitel 14, Vers 18. Da heißt es, doch stürzen ja auch die Berge und sinken dahin, die Felsen, und werden von ihrer Stelle weggerückt. Das Wasser hüllt die Steine aus und die Flut schwemmt den Staub davon von der Erde. So machst du, o Herr, aus mit den Sterblichen. So machst du. So sind die Saurier ausgestorben. So ist die ganze Welt hat sich verändert. Du machst es. Vergiss nicht, der die Kontrolle über diese Erde hat. Es ist nicht der Mensch. Und nicht der Amerikaner. Und nicht der Russe. Und nicht die Chinesen. Und nicht der Nordkoreaner. Leute, macht euch fertig. Wir sind wahrscheinlich vor einem Krieg in Nordkorea. Unser Trump, der trampelt. In aller Liebe. Verstehst du? Der droht mit einer Atombombe und sagt, ich werde eure Meiler zerstören, Atommeiler zerstören. Wir stehen davor und du weißt gar nicht, was dabei rauskommt. Wir haben genug Verrückte auf dieser Welt. Und die sterben nicht aus. Wir sollen aufwachen, wenn diese Dinge geschehen, dass du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand. Und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Ja, es gibt genug Verrückte. Und die kommen, garantiert euch. Die kommen in Europa. Wir haben in diesem Jahr noch so viele Wahlen hier. Was weiß, welche Leute da an die Macht kommen? Das weißt du gar nicht. Jeden Tag wird ein Verrückter geboren, gibt es im Jahr 360 Verrückte. In aller Liebe. So, Gott hat alles in der Hand. Er hat mein Leben in der Hand. Halleluja. Und Gott hat mir etwas gegeben. Weißt du, ich wollte mal vor Jahren nach Kanada auswandern. Ich lebte in Heilbronn unter der Pershing-Rakete und ich wusste ganz genau, wenn irgendwo auf der Welt, Russland oder sonst wo, eine Rakete hochsteigt, dann haben wir in Heilbronn nur noch 8 Minuten zum Leben übrig. Und dann, dort war die Erstschlagwaffe der Amerikaner. Und ich lebte da drin und der Bruder kam zu mir in der Gemeinde, sogar der General von dieser Station, von der dort stationiert, sagte, und wir leben alle gefährlich. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, ich möchte auswandern. Und dann habe ich überlegt, wo wandere ich aus? Und dann habe ich von Kanada mir Informationen geholt und tolle Informationen oberhalb, so vielleicht 3-4 Stunden von Toronto aufwärts im richtigen Norden. Und dann habe ich mir Bilder geschenkt und dieser Makler hat mir Fotos geschickt, Videos geschickt und dieses Gebiet wunderbar. Ich könnte meine eigene Ranch haben, meine Rindviecher weiden und im Winter schlachten dann. Und dann habe ich eine Insel, ich wohne auf einer Insel und dann kann ich Bären jagen und dann habe ich Bärenfleisch zu Hause. Und ich bin so richtig glücklich. Und dann sagt meine Frau, hast du den Herrn schon gefragt? Finanziell hätte ich das machen können. Es hat gar vielleicht 250.000 Euro oder Dollar gekostet damals. Es wäre also kein Vermögen, so billige Ranch irgendwo zu kaufen. So, hast du den Herrn schon gefragt? Habe ich den Herrn gefragt? Und dann sagt der Herr zu mir, weißt du, dann lese ich in der Bibel, Jesaja Kapitel 19 und ein paar andere Kapitel, dann lese ich, und ich will dich zurückholen, selbst wenn du auf den Inseln gehst, du wirst nicht entfliehen können. Wenn der Tag X kommt, du kannst nicht entfliehen. Habe ich gedacht, aber Kanada ist keine Insel. Hör mal zu, was mir passiert ist. Kanada ist keine Insel. Dann schlage ich mein Lexikon auf und lese im Lexikon, Kanada ist das Land mit den längsten Küsten. Mit den längsten Küsten. Und ich will von dort zurückholen. Aber dann im Propheten Jesaja lese ich weiter. Und selbst wenn die Berge schmelzen, die Steine schmelzen, deine Seele soll nicht Grab finden bei den Gottlosen. Habe ich gesagt, Halleluja! Halleluja! Selbst bevor die Steine schmelzen, das ist Atomkrieg, bevor die Steine schmelzen, die Berge vergehen, Gott wird meine Seele retten. Und deshalb, ich weiß, meine Seele ist sicher in Jesu Händen. Sicher an seiner Seite. Und ich preise Gott. Und da habe ich mich entschieden, ich bleibe in Deutschland. Dem Bruder habe ich dann geschrieben, kannst jemand anders verkaufen, dieser Ranch. Ich bleibe hier. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hier in Deutschland. Und dann sind wir nach Berlin gezogen, natürlich nach Heilbronn und dann nach Berlin gezogen. So. Weißt du, aber Hiob hat das alles erlebt. Hiob hat erlebt, wie die Berge schmelzen, die Berge zerkehren, die Berge umgekehrt werden. Und guck, was da passiert ist. Mit all diesen Krisen, plötzlich steht Hiob auf und mein Erlöser lebt. Und was ist passiert? Das ist wieder der gesündeste Mann, kriegt nochmals Kinder, kriegt wieder eine große Ranch, Haufen Tiere, sogar das Doppelte. Gott segnet ihn doppelt. Wenn wir treu bleiben, wenn wir Gott dienen, wenn wir bei dem Herrn bleiben, segnet Gott uns doppelt. Weißt du, was das heißt? Wenn du ein Haus hast, kriegst du zwei Häuser. Ja, doppelt. Gott will uns doppelt segnen. Was auch immer ist. So, ich möchte nur hinweisen, der Hiob hat es erlebt. Gott hat mit jedem Menschen einen bestimmten Plan, einen bestimmten Auftrag, einen bestimmten Dienst, eine bestimmte Sendung. Mit jeder Rasse, mit jedem Volk. Und ich möchte noch eine Botschaft weitergeben, heute noch, bevor ich auf mein Thema eingehe und das euch weiter sage, was mich bewegt. Also vor Gott ist jeder Mensch wertvoll. Jeder Mensch hat eine Berufung, jeder Einzelne. Und du sagst, ja, für was denn alles? Ja, du weißt es nicht. Aber Gott hat jeden berufen zur Heiligung, damit du geheiligt wirst. Wie heißt es von der Frau, die soll Kinder gebären, damit sie selig wird? Also, ja, was Besonderes, wir Kinder gebären. Aber durch das, was so durch so ein Kind, was durch so eine Schwangerschaft, was durch so eine Erziehung alles passiert, weißt du, du wirst enttäuscht, du wirst stehen gelassen, du wirst vergessen werden, worden, du hast alles dein Bestes dem Kind gegeben und das Kind sagt, auf Wiedersehen, gute Nacht, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ja, das erlebt die Mutter. Und jetzt heißt es, die wird selig durch Ablehnung. Die Mutter wird selig durch all das, was die Mutter in 50 Jahren durchmacht. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Denk drüber nach, was das bedeutet. Nicht nur, ich bringe Jesus zur Welt. Halleluja. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und die Mutter Maria erlebt es, wie sie am Kreuz steht und ihr Junge am Kreuz verblutet, nackt, splitternackt. Der hat nicht so einen Lendenschutz gehabt, wie die Katholiken das darstellen. Der war splitternackt am Kreuz. Die ganze, war entblößt. Mein Sohn, mein Junge, den ich erzogen habe, in der ich alles so viel investiert habe, der hängt am Kreuz und verreckt. Und keiner kümmert sich. Wo sind das seine ganzen Freunde? Die haben ihn alle verlassen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Denk drüber nach. Und dann ist die Maria am Pfingsten auch wieder dabei. Hör mal, Apostelgeschichte 2, lies mal, die ist dabei. Und Maria war auch dabei, die Mutter Jesu. Und der Herr hat vom Kreuz auch aus auch einen Auftrag gegeben, Johannes, das ist deine Mutter. Und Mutti, das ist dein Sohn, dein Versorger. Du siehst, wie Gott neue Familien gründet, neue Familien entwickelt, wie Gott andere Beziehungen aufbaut. Die eine Beziehung geht flöten und die andere Beziehung baut Gott auf. Johannes, das ist deine Mutter. Ja, aber ich will nicht so eine alte Frau haben als meine Mutter. Doch, nimm sie an. Und wir wissen von Johannes, dem Apostel Jesu, dass er sogar sie nach Ephesus mitgenommen hat und Maria ständig dabei war. Und ich kann mir vorstellen, was die Maria dem Johannes alles so gegeben hat, reich gemacht hat, gesegnet hat. Mein Jesus. Die hat das, was sie in Jesus hatte, in Johannes investiert. Du siehst also, was ist das geistliche, christliche Leben? Gott gibt dir. Vergiss nicht das Gute, das er dir getan hat, damit du in andere investierst. Gott hat dich gesegnet. Dein Kind will das nicht, aber da, dieser Straßenbub da unten oder der Straßenmädel, gibt es weiter. Und wenn du andere segnest, wirst du selbst gesegnet. Die meisten Leute wissen, haben keine Ahnung, was Segen ist. Die denken, ich muss überschüttet werden, ich muss vom Segen übernommen werden. Nein, gib und es wird dir gegeben. Wir hatten mal mit unserem Jungen große Probleme. Weißt du, auch Pastor hat Probleme mit seinen Kindern. Verstehst du? Hausdurchsuchung, Drogenschmuggel und vieles andere mehr. Verstehst du? Und ich wusste gar nicht, dass mein Junge Waffen zu Hause hat. Aber das haben wir alles gefunden, als die Polizei da war. Und weißt du, wir haben die Hölle durchgemacht. Und weißt du, was wir gemacht haben? Also wir wussten, dass das, wir können nicht retten. Wir können die Kinder großziehen, wir können die Kinder in die Welt setzen, wir können die Kinder versorgen, aber wir können die Kinder nicht ans Ziel bringen. Das muss der liebe Gott machen. Und dann haben wir mehrere Waisenkinder unterstützt als Paten in Angola oder dort. Weißt du, Gott hat uns gezeigt, lass dein Brot übers Wasser fließen und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Und wir haben diese Kinder unterstützt, Schulbildung gegeben und vieles andere mehr gegeben, was wir unserem Jungen hätten nicht so geben können in dieser Art und Weise. Und irgendwo hat dann Gott, als wir treu waren, in kleinen, in unscheinbaren, unsichtbaren Dingen, was wir für andere getan haben, plötzlich fing Gott an, auch an uns zu arbeiten und uns zu helfen. Und dann kam alles wunderbar. Verstehst du? Eine Nacht im Gefängnis hat ihm ausgereicht. Hat ihm ausgereicht. Dann sagte er, nie mehr wieder, mach ihn nie mehr wieder, nie mehr wieder. Man muss, weißt du, man muss solche Dinge erleben. Und weißt du, es war so schlimm, den Jungen habe ich im Auto, ich bin von Frankfurt Oder, fahre nach Hause, plötzlich stoppt mich die Polizei auf der Autobahn. Die haben den entdeckt im Auto bei mir. Und haben gleich untersucht, verstehst du, du musst sehen, wie du als Vater da reingezogen wirst in eine Geschichte. In aller Liebe. Ich habe das einfach. Weißt du, Gott hat mir Dinge zugelassen, damit ich weiß, wie sich Leute fühlen, wenn sie sowas durchmachen müssen. Plötzlich werde ich gestoppt. Im Auto sitzt jemand, der wird wegen Drogenhandel gesucht. Verstehst du? Wird untersucht. Aber wir haben mittlerweile festgestellt, dass alles schon in Ordnung gebracht worden ist und gut gemacht worden ist. Aber du siehst, wie das plötzlich ist. Du wirst plötzlich aufgehalten, wirst plötzlich betroffen. Weißt du, was du lernst? In solchen Momenten, in solchen Stunden lernst du beten. Lernst du Gott suchen. Lernst du Gott fragen. In aller Liebe. Und ich bin dankbar. Wir sind über diesen Berg hinweg jetzt, verstehst du, wir marschieren weiter. Und wir sind glücklich und auch er ist glücklich. Mein Sohn und lebt gut und freut sich, hat zwei Kinder, hat eine gute Familie. Aber wir mussten diese Tiefen durchmachen. Vergiss nicht die Tiefen, wie Gott dich führt, wie Gott dich leitet. Diese tiefen Wege, Tunnelwege, sind Herrlichkeitswege. Da wird was rübergeschmuggelt. Halleluja. Da kommt der Segen Gottes rüber. Gott schuf verschiedene Völker, verschiedene Rassen, verschiedene Menschen, verschiedene Sprachen. Das war alles Gott gewollt. Diese ganze Sprachverwirrung in Babylon war Gott gewollt. Weißt du, Gott wollte sich offenbaren. Gott wollte zu den Menschen sprechen. Und Gott wollte seinen Willen verwirklichen. Gott hat die Menschen so wunderbar geschaffen. Nicht die Pigmente sind es, die die Menschen unterscheiden, sondern Gottes Plan. Der eine ist weiß, der andere schwarz, der andere ist gelb. Ich werde nie vergessen, ich habe mal einen Indonesier bei mir, der sagte, dieser indonesische Bruder sagt, wir sind die echten Menschen. Sage ich, wieso? Dann sagte, wissen Sie, weißt du, als der Weiße in den Ofen gesteckt wurde, als Gott den weißen Menschen geschaffen hat, hat er zu früh rausgeholt. Der ist zu blass gewesen. Dann hat er den Nächsten reingesteckt, ein bisschen länger drin im Ofen gelassen, dann ist er als Schwarzer rausgekommen. Aber wir Indonesier, wir sind so richtig halb weiß und halb braun. Lieb. Verstehst du? Aber was kann der dafür, was kann der dagegen tun? Wir haben verschiedene Augenfarben, verschiedene Haarfarben, verschiedene Hautfarben. Verstehst du, das ist nur das Äußere. Das ist nur das Äußere. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Ich habe 3 Wochen lang oder 4 Wochen lang in England und den Farbigen evangelisiert, besonders in Birmingham. Als ich dann nach Hause kam, ich wusste nicht, bin ich weiß oder schwarz. Weißt du, ich habe diese Mentalität, diese Freude, dieses Klatschen in den Händen und so weiter. Die Freude am Herrn erlebt mit unseren farbigen Brüdern und Schwestern. Das, der erste Gottesdienst war ein Schockerlebnis für mich. Verstehst du? Ich predige so gut. Die Leute sagen, Halleluja, Amen, Preis dem Herrn, da stehen sie und machen Preis dem Herrn. Und was ist dann? Dann mache ich Altarruf, denke, jetzt hast du wunderbar gepredigt, das sind sie alle vorne. Kein einziger Mensch kommt nach vorne. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Verstehst du? So sitzen sie da. Kein Mensch kommt nach vorne. Dann sieht mich der Pastor, der Moderator an der Jacke und sagt, lass sie einen Chorus singen. Dann habe ich gesagt, jetzt lass uns einen Chorus singen. Und wer nach vorne kommen möchte, wer den Herrn suchen möchte, der soll jetzt nach vorne kommen. Und ich stimme einen Chorus an und wir singen einen Chorus. Die ganze Gemeinde ist vorne. Und wir haben nicht mehr aufgehört. Der Gottesdienst sollte um 10 Uhr zu Ende sein. Um 1 Uhr sind wir immer noch da. Und preisen den Herrn. Verstehst du, die haben Gott gelobt, die haben sie eingegangen. Später habe ich immer gesucht, wo kann ich am schnellsten raus. Und ich verstehe John Wesley, dass er immer Kirchen gesucht hat, wo er immer Notausgang hatte, so nach der Predigt. Weißt du, du kommst gar nicht mehr weg. Ich bin nicht mehr nach Hause gekommen. Mein Hotel. Oder ich wohnte damals nicht im Hotel, sondern bei meinen farbigen Brüdern und Schwestern. Und eine tolle Zeit gehabt. Verstehst du? Du musst die Mentalität verstehen. Zuerst einmal, da kommt einer der Ältesten nach vorne und ich stehe vorne, ich klatsche wirklich richtig in die Hände. Dann sagt er, ist der überhaupt bekehrt? Also ich, ist der Christ. Weil der nicht so ist wie er, so enthusiastisch und so dynamisch, ist er überhaupt bekehrt? Weißt du, Gott sieht das Herz an. Und das ist so wichtig. Wir sollen und dürfen nicht nach dem Äußeren gehen, auch in unserem Land. Gott hat so viele Kulturen. Wir haben hier in Berlin über 180 verschiedene Völkerschaften. Und wir sind Gott dankbar. Da muss ich gar nicht mehr aufs Missionsfeld gehen. Da kann ich die Türken missionieren, da kann ich die Afrikaner missionieren, kann ich alle Völker missionieren. Ich muss nicht mehr nach Hause. Ins Ausland gehen, kann mir das ganze Geld sparen. Und das tue ich auch. Und das habe ich auch gemacht. Die Zigeuner, wir haben Zigeunergemeinde gehabt, Roma und Sinti, die Chinesen aus Mongolei und dann aus dem Festland Chinesen. Wir haben extra Gottesdienste für die gemacht, dann aus Zaire, aus Afrika, aus was weiß ich, unsere Geschwister, verschiedene. Ich musste sie teilen, ich konnte sie nicht in die deutsche Gemeinde bringen. Warum? Weil jedes Volk hat eine andere Mentalität. Jedes Volk eine andere Mentalität. Ich konnte meine Afrikaner nicht in die deutsche Gemeinde bringen. Wenn die Opferung hatten, also Opfer gebracht haben, weißt du, was da passiert ist? Die Opferung hat länger gedauert, wie die ganze Predigt. Da kamen sie nach vorne, loben den Herrn, legen 10 D-Mark rein und holen 9 raus. Stellen sich wieder an hinten und legen 9 D-Mark rein und holen 8 D-Mark raus und loben und preisen, dass sie so viel geben können. Und dann passiert es wieder, dann legen sie 8 D-Mark rein und 7 holen sie wieder raus. Dann gucken sie, dass sie 7 rausholen und dann, das geht stundenlang. Dann habe ich meinem Roger gesagt, Roger, das müssen wir ein bisschen anders machen. Aber weißt du, das ist so wichtig in unserer Gemeinde, diese Opferung. Das ist so wichtig. Und dann habe ich mich für diese Leute eingesetzt. Was glaubst du, wir haben dann hier beim Innenminister demonstriert, dass Leute, die abgeschoben werden sollen, dass sie nicht abgeschoben werden. Wir haben uns eingesetzt, Leute aus dem Gefängnis rausgeholt, hier bei uns in Deutschland, unsere farbigen Geschwister und Brüder und so weiter, dass sie Aufenthalt bekommen. Der Roger ist heute mir noch dankbar, obwohl er jetzt irgendwo bei Offenbach ist. Wir haben Menschen gedient, wir haben das getan, was wir konnten. Und es ist schön, ich freue mich eigentlich. Ich habe nichts zu beweinen, nichts zu bereuen. Das alles waren Arbeiten Gottes, wie Gott an einem arbeitet. Und wir sollen uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Ich werde nicht vergessen, da bin ich beim Metro. Eigentlich bin ich ganz selten beim Metro, also das Einkaufszentrum. Bin beim Metro, dann sehe ich Luftmatratzen und Schlafsäcke, ganz günstig, denke ich. Wir sind zwar nur eine Familie, aber Luftmatratzen und Schlafsäcke kann man immer gebrauchen. Die kaufe ich einfach so, denke mir nichts dabei und bringe mir nach Hause. Ein paar Tage später haben wir die ersten Flüchtlinge aus Polen damals oder Russland später aus Rumänien. Und durch unsere Gemeinde sind über 1000 Leute, rumänische Leute gegangen, dass ich sogar extra Gottesdienste ansetzen musste. Wir haben manchen Monaten bis zu 50 Taufen gehabt im Wannsee oder hier im Tegel, im Wasser draußen. Also, das ist eine tolle Zeit. Die Zeit ist vorbei. Gott hat wieder was Neues vor. Und so, wir sind ständig in der Erwartung, was kommt als nächstes? Herr, was hast du als nächstes vor? Achte auf die Stunden Gottes, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie heißt es in der Bibel, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen? Gott weiß, was er dir geben soll und nicht geben soll. Gott weiß, wie dein Leben ablaufen sollte. Und ich freue mich immer wieder zu sehen und zu erleben, wie Gott an einem arbeitet. Plötzlich sind sie da. Sogar unsere Fehler. Ich werde nie vergessen, unser Bruder Bruno. Unser Bruno, verstehst du, da kommt er und sagte, ich bringe für Senioren ab Nachmittag eine wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte. Das bringt er, aber meine Frau sagt, wir haben diese Woche keine Seniorenstunde. Naja, was machen wir denn? Wir frieren es ein. An dem Abend kommen 8 russische Leute aus Moskau, die ich gar nicht kenne. Weißt du, wie Gott arbeitet? Der bringt Leute, die du gar nicht kennst, deren Sprache du vielleicht gar nicht sprichst. Da kommen 8 russische Leute, die haben irgendwo meine Visitenkarte bekommen oder meine Adresse. Wohnt hier Pastor Matthäus? Wir wohnten damals in Kreuzberg. Ja, wohnt hier Pastor Matthäus? Ja, um was geht's? Was kann ich für euch tun? Ja, wir sind hier unterwegs, wir kommen von Paderborn. Und wir wollen Pastor Matthäus mal sehen und begrüßen. Und weißt du, was da passiert ist? Der Pastor, Bischof einer Untergrundkirche, der war 28 Jahre im Gefängnis in Russland und so weiter. Was auch, die ganze Geschichte, das habe ich erst hinterher alles erfahren. Der hat in Paderborn gepredigt, die haben ihm nicht mal Fahrgeld gegeben, dass er wieder nach Hause kommt, bis nach Moskau. Verstehst du, der stand, war da vor meiner Tür, da steht da und ich weiß gar nicht. Und die Schlafsäcke und die Matratzen, alles da. Und wir haben unsere eigene Familie gehabt und so weiter. Weißt du, Massenlager. Bei Gott ist alles möglich. Wir müssen, wenn wir dem Herrn dienen, flexibel werden. Flexibel, beweglich sein. Nicht so, das muss so und so und so und so sein. Deutsche Ordnung. Vergiss die deutsche Ordnung. Im Himmel gibt es keine deutsche Ordnung. Gott ist der Herr vom Chaos. Er beherrscht das Chaos. Jo, dann lagen meine Geschwister irgendwo auf dem Boden und wir haben nichts anderes zu Hause gehabt als Schwarzwälder Kirschtorte. Jetzt hat er später mit der Bruder erzählt, die leben aber fett hier. Die essen immer Schwarzwälder Kirschtorte. Wir haben nur erzählt, was unsere Situation war. Und dann sind sie in der Versammlung. Wir haben keine besondere Versammlung anberaumt gehabt und dann an den nächsten 2-3 Tagen war keine Versammlung. Aber wir haben gesagt, gut, wir machen schnell, spontan, wir improvisieren was. Und das ist, wie Gott einen führt und wie Gott leitet. Improvisieren. Da haben wir schnell angerufen, wir haben russische Geschwister unter uns. Wir werden Dienstag, glaube ich, und Mittwoch Gottesdienst machen und wir laden alle ganz herzlich ein. Weißt du, was passiert? Dann sehe ich, die haben alle durch kaputte Schuhe. Verstehst du? Kaputte Schuhe. Dann habe ich gedacht, lieber Gott, hilf mir, dass ich irgendwas Gutes tun kann. Geld habe ich selber nicht viel. Ich brauche selber Geld, verstehst du? Aber ich muss meine Rechnungen bezahlen. Aber hilf mir. Und dann gehe ich zu Deichmann. Und dann habe ich, Deichmann war bei uns auf der anderen Seite vom Leopoldplatz. Und dann gehe ich zu Deichmann rüber und erzähle ich dort der Verkäuferin, wir haben ein Problem, wir haben Gäste aus Russland bekommen und die haben keine vernünftigen Schuhe. Ob sie Schuhe haben, dann telefoniert sie ein bisschen, dann sagt, schicken Sie die Leute rüber. Und die durften 3 Paar Schuhe sich raussuchen. Jeder einzelne vom Deichmann. War Christ anscheinend, dieser Besitzer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein grünes Licht bekommen und die durften die Schuhe aussuchen. Dann haben wir ein Opfer aufgenommen und dann sagt der Bruder, ich danke Gott. Wir haben kein Geld gehabt, 1200 Kilometer nach Moskau zurückzufahren von Berlin. Und dann haben wir das Opfer genommen von den Gottesdiensten, die wir erreicht haben, so dass sie ihre Benzin bezahlen konnten. Die haben sonst nichts gehabt, außer saure Gurken und noch ein bisschen Speck vielleicht oder sonst was. Aber vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott hat immer wieder durchgebracht, immer wieder geführt, immer wieder geleitet. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, Leute. Ich darf dir noch etwas weiter sagen, was mich sehr fasziniert hat, diese Tage. Weißt du, du kannst nicht viel tun, du kannst die Dinge nicht verändern. Geh auf deine Knie, bet und dann überlass Gott die Resultate. Und du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, wie stark und mächtig Gott ist. Und dann sag, Herr, ist das wirklich wahr, was der Pastor da verzapft hat? Teste, probier. Gott will was Gutes in deinem Leben tun. So, der Herr macht alles. Der Herr macht gute Dinge. Und durch diese ganze Verwirrung, durch das ganze Durcheinander, durch diese Kontinentalteilung, Gott hat seinen Plan gehabt, seine Geschichte, Weltgeschichte, Heilsgeschichte zu machen. Und dann pickt er sich den Abraham raus aus Ur in Chaldea, bringt ihn nach Kanaan. Und du fragst dich, warum Kanaan, gerade Kanaan? Kanaan ist so eine Drehscheibe der Kontinente, Afrika, Europa, Asien. Und da müssen die ganzen Kulturen, die ganzen Sprachen, die ganzen Nationen durch. Eigentlich Durchgangslager ist Kanaan. Und genau dort stellt Gott den Abraham hin und sagt, dort musst du arbeiten, nicht irgendwo in Hinterdupfing, Vladivostok oder Feuerland oder in Alaska. In Kanaan ist dein Platz. Im Durchgangslager der Nationen. Also wir schimpfen vielleicht jetzt über so manches. Wir regen uns auf über die Flüchtlinge. Aber das ist unsere Chance. Unsere Gelegenheit. Du wirst nie nach Somalia gehen. Und du wirst auch nie nach Syrien marschieren und evangelisieren. Aber du hast hier die Möglichkeiten. Und wenn du hier nichts tun kannst, du kannst wenigstens beten. Herr, diese Menschen brauchen Jesus. Gott hat die Welt geteilt. Weißt du, in Moslems, in Buddhisten, Hinduisten, was weiß ich, Kommunisten, Atheisten. Diese Welt ist geteilt, gespalten. Aber Gott hat überall gottesfürchtige Menschen. Auch im Atheismus. Ich habe in Russland erlebt, ich verdamme keinen einzigen Atheisten mehr. Mir ist mancher Atheist lieber als mancher frommer Katholik, Protestant, Pfingstler, Charismatiker. Das hat sogar Franziskus hier gesagt. Die Kirche geht an diesen ganzen scheinheiligen Katholiken zugrunde. Ja. Und weißt du, ich werde nie vergessen, als ein Bruder, und er hat mein Herz bewegt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht in meiner Bibel. Denk drüber nach, wie der Herr ist, wie Gott die Menschen führt. Und dieser Bruder erzählt, er ist in Perm. Und dann geht er will was Gutes tun, will missionieren, will ein Waisenhaus besuchen. Dann geht er hin in ein Waisenhaus, was ein Kommunist verwaltet. Dann kommt er rein, alles voll gequalmt, kann er gar nicht durchgucken. Und dann sagt er, Bruder aus USA, der bei mir vorher war und wieder zurückkam von Perm und dort in Perm den Besuch machte, dann sagte er, ich bin verrückt geworden. Da steht dieser Hausvater und qualmt eine Zigarette nach der anderen und hört nicht mehr auf zu qualmen. Dann kommen sie ins Gespräch, der Hausvater von diesem Waisenhaus und unser lieber Bruder, ein Heiliger aus heiligen Staaten da, USA, vom God's Horn Land, verstehst du? Und dann steht er da und sagt, wie können Sie? Dann sagt er, wissen Sie, mein Herr, Sie können in Amerika gut lachen. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Diese Kinder sind Waisenkinder, die haben niemanden, sind Behinderte, liegen in ihrem eigenen Kot. Sie müssen es nur mal gesehen haben, dann werden Sie ganz anders von mir denken. Wissen Sie, tagsüber bin ich hier Hausvater und nachts gehe ich stehlen, damit ich den Kindern was zu essen geben kann. Verstehst du? Nachts gehe ich stehlen. Das war, und er hat das Heim am Leben erhalten, damit die Kinder nicht irgendwo verrecken. Du siehst, Das sind Menschen, die ein Herz haben. Und der russische Mensch hat ein Herz. Glaub mir das. Der würde sein Hemd ausziehen und dir das Hemd geben, noch wenn es nötig ist. Und der slawische Mensch. Na, nebenbei. Und dann sagte, da bin ich so ergriffen worden. Und dass ich dieses Heim für mich adoptiert habe, dass ich gesagt habe, ich nehme ein Mädchen aus diesem Heim, suche ein Mädchen mit in die USA, nehme, also meine Tochter adoptiere ich, die hat so einen Kropf gehabt, ich habe diese Bilder gesehen, das Mädchen gesehen und das Mädchen miterlebt, mit einem Kropf, die hat in der ehemaligen Sowjetunion keine Chance. Die nehme ich mit als meine Tochter, ging natürlich nicht so einfach, adoptieren, verstehst du, und rausführen. Dann hat der Arzt sie behandelt, Kopf aboperiert und weggemacht. Das Mädchen hat dann mittlere Reife gemacht, studiert und so weiter. Und die hat uns später auch mal übersetzt in Perm. Verstehst? Gott kann Menschen gebrauchen. Wir sollen nicht so wählerisch sein. Weißt du, würdest du ein Mädchen mit so einem Kopf als deine Tochter adoptieren? Das hat seine Frau nicht mal gefragt. Er hat gesagt, ich bringe ein Kind nach Hause. Ja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, wer dich geführt hat, wer dich geleitet hat, wer dir Gnade geschenkt hat, wer dich gesegnet hat, wer dich durchgetragen hat, wer dich geleitet hat. Du glaubst gar nicht, wie Gott Menschen manchmal leitet. Ich werde nie vergessen, wir haben hier in der Kirche ein Seminar gehabt, gebrauche deine Gaben, gebrauche deine Gaben, gebrauche deine Fähigkeiten, gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Und ich weiß nicht, wer dabei war, aber einige von euch werden dabei gewesen sein. So, und ich glaube, du warst dabei noch. Ich glaub, als die Schwester dort, ganz einfache Schwester, korpulente Schwester, gar nicht so geistlich, keinen Heiligenschein gehabt und hat nicht geschimmert und keinen Goldstaub versprüht. Gar nicht. Eine ganz bescheidene Schwester. Und die sagt, Gott hat mir die Gabe gegeben, einfach zu lieben. Hast du schon mal drüber nachgedacht, einfach zu lieben? Und wer Liebe braucht, der soll zu ihr kommen. Sie steht dort in der Ecke. Und weißt du, was sie gemacht hat? Gar nichts. Die hat mir den Arm genommen und gedrückt. Und dann habe ich Männer gesehen, die geweint haben. Jemand, wo ich nicht vergessen werde, der sagt, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich geliebt worden. Meine Mutter hat mich nicht geliebt. Meine Mutter hat mich nicht angenommen. Und hier diese Frau, die ich gar nicht kenne, deren Sprache ich nicht mal verstehe, die hält mich und drückt mich und liebt mich. Und das war eine gute Zeit. Wir haben das erlebt. Und ich war erstaunt. Ich war erstaunt, dass nicht die zum Zungenredner und zu Weissagen, zu Prophezeiungen und so. Die Schlange war am längsten. Die Menschen lechzen nach Liebe. Die lechzen nach Liebe. Wann bist du zum letzten Mal gedrückt worden? Wann bist du zum letzten Mal geliebt worden? Ah, das geht nicht. Das ist unmoralisch. Was? Aber diese Schwester hat diesen alten Mann oder mittleren Alter, diesen Mann gedrückt und geliebt. Weißt du, wir Deutschen, wir sind komisch. Am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Vergiss es. Nein, das ist nicht wahr. Also, wenn ich in Rumänien bin, in andere Länder bin, weißt du, da gehen Schwester mit Schwester, die gehen Arm im Arm, hängen sich ein. Die sind nicht lesbisch. Und die sind auch nicht schwul. Aber bei uns sind gleich die Leute verdächtig, dass schwul sind. Das ist nicht normal. Aber ich werde nie vergessen, dieser Dienst der Liebe. Der Dienst der Liebe. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Gib weiter die Liebe. Lass weiter fließen. Meine Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Fang an, nicht nur mit dem Kopf, ich glaube an Jesus Christus, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Vergiss es, das ist alles Schmarrn. Entschuldigung, gewiss. Das, was Thomas von Aquin einmal gesagt hat, als er dem Papst da die Ausarbeitung von Dreieinigkeit gibt, von der Trinität und überreicht. Und wer nicht überreicht, fällt in Ohnmacht. Geschichtlich nachgewiesen. Liegt am Boden. Die denken, Herzinfarkt hat er bekommen oder was auch immer ist. Der steht wieder auf. Und dann sagt er nur einen Satz. Und das war das Letzte, was er öffentlich gesagt hat, was aufgeschrieben worden ist. Alles ist Stroh. Alles, was ich über diese Göttlichkeit geschrieben habe, ist Stroh. Leute, was wir alles über den Himmel, Gott und Teufel und die Welt erzählen, ist Stroh. Das Einzige, was bei Gott zählt, ist Liebe. 1. Korinther 13. Und wüsste ich alle Sprachen dieser Erde, würde ich Zeichen und Wunder tun, könnte ich Kranke heilen, Tote auferwecken und hätte der Liebe nicht, bin ich Blech. vom Gras die Blechtrommel. Ja. Bin ich nur Blech? Jesus ist gekommen für die Menschen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und gib das Gute weiter. Auch wenn es wenig ist. Auch wenn es gar nichts ist. Auch wenn es der letzte Rest ist. Auch wenn nur Kartoffelschalen sind. Gib den Rest weiter, was du hast. Du musst nicht Gott weitergeben, was du nicht hast. Sondern Gott will das gebrauchen, was du hast. Dieses Wenige. Ja, aber was ist das für so viele? Denk an diesen Jungen da bei der Speisung der 5000. Wer hat was für den Meister? Wer kann uns helfen? Wer kann schnell backen? Wer kann Kuchen rühren? Wer kann das irgendwie? Da war keiner da. Wer hat irgendetwas? Dann meldet sich der kleine Bub. Ich habe 2 Fische und 5 Brote. Aber was ist das? Meister, das ist wenigstens für dich eine Brotzeit. Und dieser Meister nimmt diese Reste, dieses bisschen Special von diesem Jungen und bricht und verteilt und gibt weiter und gibt weiter und gibt weiter und gibt weiter. 5000 Männer, die konnten spachteln. 5000 Männer, die sind satt geworden, ohne Kinder und Frauen. Gib, was du hast, nicht, was du nicht hast. Gott will nicht das haben, was du nicht hast. Gott will nur das haben, was du hast, was du kannst, was du bist. Ja, ich kann nur Deutsch reden. Ja, rede Deutsch. Ich kann nur schreiben, schreib. Ich kann nur singen. Ich kann nur klimpern. Ich kann nur Takt schlagen. Tambourin schlagen. Ich kann nur das. Fang an, das zu tun. Und du wirst sehen, da wächst noch was dazu. Zu einer Gabe kommt noch eine andere Gabe. Das multipliziert sich. Fang an, Gott zu preisen und Gott zu dienen mit dem, was du hast. Und du wirst erstaunt sein, was dabei rauskommt. Du wirst erstaunt sein, du wirst verblüfft sein. Weißt du, plötzlich bist du in der Familie Gottes, in der Gemeinde Jesu, im Reich des Herrn. Plötzlich interessiert dich die Kultur und die Tradition und die Religion nicht mehr und diese ganze Drumherum. Du bist im Herrn. Und ich habe Gottesdienste erlebt, wo Menschen von sich aus natürlich Gott gedient haben. Nicht künstlich. So war es so sakral und geübt. Es ist schön, wenn du so ja trainierst und übst und übst. Aber ich habe Dinge erlebt schon, wo Menschen nicht geübt haben. Und doch, das war herrlich. Und doch war das wunderbar. Ich werde nie vergessen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bin in tiefster Jugoslawien, mitten im Winter, komme ich dort an. Ja, und wir möchten hier eine Versammlung machen, haben die Leute gesagt, ihr seid Gäste hier, wir möchten eine gute Zeit miteinander haben. Und habe ich gesagt, gerne, ich möchte gerne euch Gottesdienst machen und euch ein Wort Gottes bringen. Aber wir haben keine Versammlungsstätte. Ja, was habt ihr noch? Wir haben nur einen Hühnerstall. Dann haben sie diesen Hühnerstall rausgenommen. Ich sehe noch wie heute, wie die Geschwister ein Huhn, eins nach dem anderen, abends, nachts im Dunkeln, da raustragen in ein anderes Zimmer irgendwo. Der Hühnerstall wird geputzt. Und dann haben wir einen Gottesdienst da. Ein paar Ziegelsteine hingestellt, ein Brett drüber. Das war Gottesdienstraum, Versammlung, Kirche, Gemeinde Jesu. Kein Kreuz und keine Kerzen, aber ja, die Leute waren da. Und es hat gestunken. Weißt du, im Hühnerstall ist das nicht die Weihrauchatmosphäre. Ich habe so gestunken. Aber ich habe hier etwas erlebt, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Während wir so Gott loben und preisen in diesem Hühnerstall, plötzlich denke ich, so ein Parfüm, wer hat hier so ein Parfüm? Ein Parfüm, was ich noch nie in meinem Leben gerochen habe. Ich bin extra mal nach Paris gefahren, die ganze Straße abgeklappert und immer wieder geschnuppert. Gibt es so ein Parfüm? Es gibt so ein Parfüm nicht. Aber wir waren im Heiligen Geist. Und wenn du im Heiligen Geist bist, erlebst du Wunder über Wunder. Ein Parfüm. Weißt du, so himmlische Düfte. Himmlische Düfte in diesem stinkenden Stall. Deshalb habe ich mir gesagt, es ist egal, wo wir sind. Wenn Jesus da ist, ist die Herrlichkeit da. Der Gestank stört gar nicht mehr. Ich habe eine Taufe in Rumänien gehabt. Unter Ceausescu noch damals. Komm runter. Habe Bibeln geschmuggelt. Und dann habe ich noch ein bisschen Spielraum gehabt, damit ich sagen kann, ich war im Urlaub hier. So, und besuche ich da Geschwister und lerne ich ein paar Geschwister kennen. Und dann sagt mir der Bruder, wir möchten so gerne eine Taufe haben. Wir möchten so gerne eine Taufe haben. Ich sage, kein Problem, gibt es genug Wasser. Weißt du, wir dürfen ja nicht taufen von der Regierung her. Und schon Jugendliche schon gar nicht. Die dürfen wir gar nicht einladen zur Taufe. Da waren 7 oder 8 Täuflinge, werde ich noch weiß ich noch wie heute, habe ich in meinen VW-Bus eingepackt. Wir sind schnell irgendwo gefahren im Kukulusfeld, also Maisfeld. Da war eine alte Mühle, da war nur der Pastor, ich als Chauffeur und die Täuflinge dabei. Und da war noch einer mit Gipsfuß. Dann haben wir die Tragtüte, die wir dabei hatten, oder Mülltüte, dem über Gipsfuß gezogen, damit er ins Wasser steigen kann und getauft werden kann. Also wunderbar. Da waren wir so allein, schnell getauft, ins Auto eingepackt, so nass wie sie waren, nach Hause gefahren. Aber ich muss eines sagen, die Herrlichkeit Gottes an dieser alten Mühle, die kann ich nicht beschreiben. Die Herrlichkeit Gottes kann ich nicht beschreiben. Weißt du, das muss nicht eine Masse sein. Das muss nicht groß und gewaltig sein. Da muss nicht, was weiß ich, so ein Megakick sein. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist es, was den Unterschied ausmacht. Die Gegenwart Gottes. So. Und das ist, was Jesus fertig bringt. Alle Völker, alle Nationen zusammen, schnell, 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 schnell. Und es geht weiter. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und ja, meine Bibel sagt, wer ihm nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit wandeln. Er ist das Licht, er ist das Leben, er ist die Quelle und so weiter. Wir sollen großzügig werden, Gott gegenüber. Gott hat große Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sei nicht so engstirnig, sei nicht so kleinkariert, sei nicht so bigottisch, sei nicht so religiös. Das muss so passieren, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott arbeitet ganz anders. Petrus kommt nach zum Cornelius, der weiß gar nicht, warum er da ist, aber der wird gerufen, weil ein Engel dem Cornelius den Auftrag gab, und dann fängt er an zu sprechen, ich weiß gar nicht, warum ich da bin, und während der Predigt fällt der Heilige Geist, und die Leute sind noch gar nicht mal getauft, verstehst du? Gott handelt nicht nach einer Schablone, meine Lieben. Gott überspringt Schablonen. Halleluja, er geht seinen Weg, und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Also Gott handelt anders, als wir denken. Gott interessiert sich auch nicht für die Rassen, für die Sprachen, für die, was weiß ich, Kulturen, Religionen. Gott interessiert sich nicht. Ihm ist jedes Volk angenehm. Ich denke Apostelgeschichte 13, Vers 1, das war eine Missionsgemeinde, wo heute Aleppo ist. Dort in Antiochien, dort ist Antiochien gewesen, Aleppo heute, wo der Teufel so wütet und tobt. Erst Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Aleppo, in Antiochien, die in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt der Niger, also der Neger, und Lucius von Kyrene und Manian, der mit dem Landesfürsten Herodes groß geworden ist, und natürlich der erzkonservative Pharisäer Saul von Tarsus. Die waren da in der Gemeinde und sie dienten dem Herrn. Das ist Gott. Dass man nicht guckt, der studiert, der ist Pharisäer, der ist farbiger. Bei Gott ist das Äußere spielt gar keine Rolle. Jedes Volk, jede Nation, jeder Mensch, der ihm dient, der ihn liebt, ist ihm angenehm. Das ist meine Botschaft. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist meine Botschaft. Eines der großen Segnungen Gottes ist, dass wir als Gemeinde Jesu eins sein dürfen. Eins sein dürfen. Vollkommen eins, eine große Familie. Das sind Segnungen. Ich habe eines in meinem Leben gelernt als Pastor. So viele Kinder, wie der, mein Vater im Himmel hat als Kinder, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Meine Freunde muss ich selbst raussuchen, kann ich selber raussuchen, darf ich selber raussuchen. Aber meine Brüder und Schwestern muss ich annehmen, wie sie kommen. Ich war 18 Jahre alt, da ist mein Bruder geboren. Muss ich vorstellen. Und er schreit und was weiß ich, nuckelt. Und ich bin schon mit der Lehre fertig. Das ist mein leiblicher Bruder, verstehst du? Und genauso, wir müssen die annehmen, die Gottes Kinder sind, Gottes Familie sind, die zu Gott gehören. Auch wenn sie komisch sind, wenn sie behindert sind, wenn sie eine andere Religion haben. Und ich komme jetzt auch noch auf einen Punkt, was mir so auf dem Herzen liegt. Geschwister, wir dürfen uns nicht an der Religion der Menschen stören. Mich interessiert die Religion gar nicht. Islam oder Hinduismus, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Aber ich erlebe eines, erlebte Jesus. Und ich habe im Islam Menschen kennengelernt, du wirst es nicht glauben, in Pakistan predige ich vor 13.000, 14.000 Leuten, im Gottesdienst neben mir sitzt der Innenminister und was weiß ich, welcher Minister auch noch immer, da dann, ich frage ihn, sagen Sie mal, Sie sind doch Moslem, Sie dürften so normalerweise nicht in der Regierung sein, wenn Sie kein Moslem sind. Und jetzt sitzen Sie da und Sie heben die Hände und singen in anderen Sprachen. Was ist mit Ihnen los? Dann sagt er, wissen Sie, mein Herr, oder Herr Madudis hat zu mir gesprochen, gesagt, wissen Sie, ich bin Moslem und ich bleibe Moslem. Ich esse kein Schweinefleisch, trinke kein Alkohol, rauche nicht und. Und ich habe Jesus als meinen Propheten. Und ich lasse Mohammed auch Prophet sein. Guck mal, ihr habt den Martin Luther, ihr habt den und ihr habt den und so weiter, diesen Gelehrten, diesen Philosophen, und wir haben unseren Mohammed. Was soll ich? Und ich liebe Jesus. Der ist sogar getauft worden, dieser Innenminister oder, ja. Du siehst, also du musst nicht nach dem Äußeren gehen. Der Geist ist, was ausschlaggebend ist. Und ich könnte noch euch viele Geschichten erzählen in diese Richtung. Und ich bin von manchen Christen enttäuscht, die so Schmalspurchristen sind. Nicht, da darf nicht dazwischen kommen. Nein, ich und der Herr. Jesus nahm alle an, die sich an ihn wandten. Er sagt, kommt hier alle, die mühselig und beladen seid. In Jesu Familie, in Jesu Jüngerschaft, in Jesu Nachfolge, da waren Zeloten drin, da waren Zöllner drin, da waren alle mögliche und unmögliche Gesindel. Da war der Petrus drin, da war der Jakobus drin und da war dieser süße Johannes drin. Da waren alle drin. Jesus hat sich mit allen identifiziert. Er sagt, kommt her, ihr mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Ich werde nie vergessen, ich predige irgendwo in Indien, ich weiß nicht mehr, in Angra, glaube ich, war das, oder irgendwo, da merke ich plötzlich, neben mir ist ein Hindu-Tempel. Also ich predige auf einer Plattform, Open-Air-Gottesdienst, und da ist ein Hindu-Tempel. Und dann mache ich Altarruf. Weißt du, was dann passiert? Da kommt dieser Oberpriester raus und dann sagt er, würden Sie für mich auch beten? Ich habe die ganze Predigt zugehört, was ihr da gepredigt habt. Würden Sie für mich auch beten? Habe ich gesagt, ja gerne. Darf ich die anderen auch holen? Du guck, der ganze Schrein kommt da raus. Darf ich für sie beten? Und ich bete für die. Und du glaubst gar nicht, was dann passiert ist. Dort, während ich so predige, hat Gott mir einen Auftrag gegeben. Und es ist Hinduland. Hinduland. Und weißt du, was das heißt? Vielleicht weiß es nicht, aber weißt du, dort dürfen Christen gar nichts. Da zeigt mir Gott, ich möchte hier ein Haus Gottes bauen. Oder Gebetshaus. Kein Haus Gottes, Gebetshaus. Und dann nehme ich so einen Kübel und dann lasse ich die Kollekte rumgehen. Und dann nehme ich das Opfer dort auf im Hinduland. Und es gilt Geld ein und dann gebe ich dem Priester, nicht dem Priester, sondern dem Bruder, der mich begleitete, der das Ganze arrangiert hat, gebe ich, hier sollte in dieser Stadt, wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber ein Gebetshaus gebaut werden. Okay? Übergebe ich das. Und 2 Tage später kommt jemand mit dem Motorrad angefahren und sagt, Pastor, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Eigentlich kriegen wir kein Grundstück. Aber hier kam jemand auf uns zu, hat uns ein Grundstück geschenkt und wir dürfen auf sein Grundstück ein Gebetshaus bauen. Wahrscheinlich dieser Priester, dieser Hindu-Priester, uns ein Grundstück geschenkt. Und ihr Geld, das ihr damals uns, das ihr aufgenommen habt, das wird das Fundament sein, dass wir ein Gebetshaus bauen dürfen und können. Du siehst, Gott benutzt sogar im Hinduland Hindu-Priester und Hindu-Familie. Ich mache keinen Unterschied. Ich mag diese Leute. Halleluja. Ich mag diese Leute. Und ich habe auch Respekt vor diesen Leuten gelernt. Ich bin in Kalkutta, in der Dying-Klinik von Mutter Teresa, bin ich da und da will ich jemanden fotografieren, so einen Bettler. Dann sagt der Bruder, bitte nicht. Er glaubt, was er glaubt, das ist richtig. Lass es ihnen, stör ihn nicht. Lass ihn anbeten und lass ihn seine Räucherstäbchen räuchern. Stör ihn nicht. Er betet. Und da habe ich gedacht, der betet. Und dann sagt er mir etwas, jeder Mensch, der betet, ist gottesfürchtig. Und gottlose Menschen beten nicht. Gottlose Menschen haben keinen Respekt vor Gott. Und wer weiß, was Gott durch den noch anfangen kann. Er betet. Guck mal, Saul von Tarsus, wir lesen in der Apostelgeschichte, siehe, er betet. Ananias hat Schiss, hat Angst, hinzugehen, zu ihm zu bekehren. Aber der Herr sagt, siehe, er betet. Ein Mensch, der betet, kann nicht beißen. Kann nicht gefährlich werden. Deshalb, lass die Leute beten, wenn sie Not haben, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn sie Angst haben, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und wenn sie ein Räucherstäbchen anzünden oder Kerze anzünden, in der großen Kirche? Was glaubt ihr, wie viele Vögel um die Kirche herum beerdigt worden sind? Oder Tierchen? Da kommen die Leute, da kommt eine Mutter mit dem Kind, werde ich nie vergessen, dürfen wir hier eine Kerze anzünden. Unser Vogel ist beerdigt worden hier an ihrer Kirche. Und die haben gebetet. Und ich habe später rausgekriegt, diese Frau hat Jesus angenommen. Aber zuerst einmal muss der Vogel beerdigt werden. Und zuerst muss die Kirche ein Herz haben für die Menschen. Nicht nur herzlos und sagen, nein, das ist heidnisch, das ist gottlos. Und ich sehe noch heute, das Mädel und die Mutter knien da an diese, wir haben damals noch die Steintreppen gehabt, und zünden eine Kerze an. Und später gibt sie ihr Herz dem Herrn Jesus bei irgendeiner Evangelisation. Was? Du musst nicht engherzig sein. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist mein Thema. Bin ganz woanders gelandet. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen. Jesus ist das Licht der Welt. Jesus ist das Leben. Jesus ist die Quelle der Freude. Jesus ist alles. Und danke Gott für alles, was Gott in deinem Leben bis jetzt, bis hierher, bis zu diesem Augenblick gefügt und geleitet hat. Setz so wie dieser Samuel einen Stein und sagt, eben Eze, bis hierher hat Gott mir geholfen. Bis hierher, wie es weitergeht, weiß ich auch nicht, aber bis hierher auf jeden Fall war er gut zu mir. Bis hier hat er mich getragen, bis hier hat er mich versorgt. Und der Gott, der dich bis jetzt getragen hat, dieser Gott, derselbe Vater, wird mit dir gehen bis ans Ende deiner Reise. Und Gott ist ein Gott der Vollendung. Er vollendet das, was er angefangen hatte, irgendwo, irgendwann, irgendwie. Das wird auch vollenden. Vater, ich danke dir, dass wir mit deiner Liebe überall und alle Zeit rechnen dürfen. Segne meine Geschwister, die dein Wort heute gehört haben, auch wenn es ein bisschen anders war, als ich selbst mir gedacht habe. Aber Herr, es war dein Wort und dein Wort kommt nicht leer zurück. Ich segne meine Geschwister, Vater, in Jesu Namen. Amen.